Denken. Urteilen, entscheiden, Problem lösen. Von Tilman Beetsch, Joachim Funke und Henning Plessner. Aus der Reihe Allgemeine Psychologie für Bachelor. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches Denken, Urteilen, entscheiden, Problem lösen ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Kapitel 4: Regeln und Strategien der Urteilsbildung. Studienbox. Fehlurteile aufgrund von Mammographiebefunden. In einer berühmten Studie zur medizinischen Diagnostik von Eddie, in Klammern 1982, sollten Ärzte die Wahrscheinlichkeit einschätzen, mit der eine Frau an Brustkrebs leidet, wenn sie bei der Mammographie ein positives Ergebnis erhält. Dazu wurden ihnen Informationen über das allgemeine Brustkrebsrisiko, in Klammern 1%, die Trefferquote der Mammographie, also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau mit Brustkrebs eine positive Mammographie erhält, in Klammern 80%, und die Wahrscheinlichkeit eines fälschlich positiven Testergebnisses, in Klammern falscher Alarmrate, 9,6%, gegeben. Aus diesen Informationen ergibt sich eine tatsächliche Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Frau mit einer positiven Mammographie Brustkrebs hat, von lediglich 7,8%. Die meisten Ärzte schätzten diese Wahrscheinlichkeit aber fast so hoch ein wie die Trefferquote, also 70-80%, und übersahen dabei, dass sich die 80% der Trefferquote auf nur 1% aller Frauen bezieht, während sich die falsche Alarmrate von 9,6% auf 99% der Frauen bezieht. Es werden also mehr Frauen ohne Brustkrebs positiv diagnostiziert als Frauen mit Brustkrebs. Die Tatsache, dass die Aussagekraft von positiven Testbefunden meist völlig falsch eingeschätzt wird, spielt eine wichtige Rolle in der fortlaufenden Diskussion um den Nutzen von Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Krebs. Studienbox, Ende. Nachdem Informationen aus der Umwelt ausgesucht und durch Informationen aus dem Gedächtnis ergänzt wurden, müssen sie in einem nächsten Schritt in ein Urteil integriert werden. Idealerweise würden für ein Urteil sämtliche relevanten Informationen berücksichtigt und auf angemessene, analytische Art und Weise zusammengeführt. An dem Brustkrebsbeispiel wird deutlich, dass selbst Experten trotz des Vorliegens aller notwendigen Informationen zu einem falschen Urteil kommen können. Offensichtlich fehlte den Ärzten, die an dieser Studie teilnahmen, eine geeignete Urteilsregel, wie sie sich in diesem Beispiel aus dem Bayes-Theorem ableiten ließ. In diesem Kapitel stellen wir zunächst einige Ansätze vor, die beschreiben, wie eine, in Anführungszeichen, ideale Integration aussehen könnte. Tatsächlich zeigt sich in vielen Forschungsarbeiten, dass Menschen systematisch von solchen Urteilsnormen abweichen. Diese Arbeiten werden unter dem Begriff kognitive Täuschungen zusammengefasst. Ihr Ziel besteht nicht nur in dem Auffinden von kognitiven Täuschungen, sondern auch in der Ergründung der zugrunde liegenden Urteilsprozesse. Die dargestellten Widersprüche in der Befundlage lassen sich zumindest teilweise durch die Annahme unterschiedlicher Urteilsstrategien oder Systeme erklären, wie sie in sogenannten Zwei-Prozess-Theorien angenommen werden. Abschnitt 4.1: Normative Urteilsregeln. Normative Ansätze geben die Regeln vor, nach denen Informationen idealerweise in ein Urteil integriert werden sollten. Während für deduktive Urteile vor allem die Gesetze der Logik als Maßstab für korrektes Schlussfolgern gelten, sind das im Bereich induktiver Urteile meist statistische Inferenzprinzipien, wie beispielsweise das Bayes-Theorem zur Bestimmung von bedingten Wahrscheinlichkeiten oder verschiedene Indizes zum Erkennen von Zusammenhängen zwischen Variablen. In der Debatte um die Rationalität menschlichen Verhaltens werden sie häufig mit tatsächlichen Urteilen kontrastiert, wobei Rationalität häufig mit dem Einhalten der normativen Regeln gleichgesetzt wird. Tatsächlich lässt sich ein großer Teil der Entscheidungsforschung als eine Auseinandersetzung mit der normativen Wert-Erwartungstheorie beschreiben, wonach Menschen diejenige Handlungsalternative auswählen sollten, die den größten zukünftigen Nutzen bringt. Welche Normen sollten aber zunächst beim Urteilen beachtet werden? Abschnitt 4.1.1: Logik. Vor allem für das deduktive Schließen werden allgemein die Gesetze der Logik als Maßstab für korrekte Urteile angesehen. Typische Beispiele für nach der Logik zulässige Schlüsse beim konditionalen Schließen sind der Modus Ponens und der Modus Tollens. Diese lassen sich am besten an einem Beispiel erläutern. Ein Beispiel. Vorausgesetzt, es gilt die Konjunktion, wenn X die Tour de France gewinnt, dann hat er gedopt. Dann lässt sich aus der Prämisse X hat die Tour de France gewonnen korrekt schließen, X hat gedopt, in Klammern Modus Ponens. Ebenso lässt sich aus der Prämisse X hat nicht gedopt korrekt schließen, X hat nicht die Tour de France gewonnen, in Klammern Modus Tollens. Beispiel Ende. Während der Modus Ponens von den meisten Menschen beim deduktiven Urteilen beachtet wird, verstoßen sie häufiger gegen den Modus Tollens. Ein gutes Beispiel ist das Verhalten der Versuchspersonen bei der Selektionsaufgabe von Wason, bei der die wenigsten Versuchspersonen die sich aus dem Modus Tollens notwendig ergebende Möglichkeit des Umdrehens der nicht geraden Zahl wählen. Insgesamt zeigt sich in der Forschung zum logischen Denken ein eher unklares Bild darüber, wann und unter welchen Umständen Menschen den Gesetzen der Logik folgen. Eine wichtige Rolle scheint dabei der Kontext zu spielen, in den eine Denkaufgabe eingebettet wird. Abschnitt 4.1.2 Statistisches Schließen. Der gekonnte Umgang mit komplizierten statistischen Verfahren wird oft zu den Grundfertigkeiten Erwachsener gezählt, die einfach als gegeben vorausgesetzt werden. So setzt etwa das ANOVA-Modell in der Attributionsforschung voraus, dass Menschen die Kovariation von Ereignissen mit mehreren potenziellen Ursachen simultan verarbeiten. Dem liegt also die Annahme zugrunde, dass sie komplexe statistische Inferenzprozesse einsetzen, bei denen mindestens drei Variablen in wechselseitigen Beziehungen stehen. Dieser Vermutung stehen jedoch eine Reihe von Befunden gegenüber, die sogar Experten im Umgang mit Statistiken, wie bei dem Mammographie-Beispiel, eher schlecht aussehen lassen. Nicht nur deshalb gelten die Normen des induktiven Schließens als wesentlich strittiger als die Gesetze der Logik. Wir stellen hier zwei statistische Schlussfolgerungsprinzipien etwas genauer vor, deren Beachtung bzw. Ignorierung eine wichtige Rolle bei den im folgenden Abschnitt behandelten kognitiven Täuschungen spielt. Abschnitt Bedingte Wahrscheinlichkeiten. Als das weit verbreitetste normative System für Wahrscheinlichkeitsurteile gilt das Bayes-Theorem. Dabei sucht man die Wahrscheinlichkeit, dass eine Hypothese stimmt, wenn einige Daten gegeben sind, in Klammern bedingte Wahrscheinlichkeit. Die genaue Formel sowie weitere Erklärungen dazu stehen in Kapitel 4 des gedruckten Buches. Abschnitt Kontingenzen. Das Erkennen und akkurate Beurteilen von Zusammenhängen zwischen Ereignisklassen ist eine der grundlegendsten kognitiven Funktionen und ein zentrales Merkmal adaptiver Intelligenz, in Klammern, vergleiche Fiedler und Plessner 2006. Im einfachsten Fall hat es ein Urteil mit zwei dichotomen Merkmalen zu tun, deren Kontingenz sich mit Hilfe einer 2x2 Kontingenztafel darstellen lässt, in Klammern, siehe dazu Tabelle 4.1 im gedruckten Buch. In 2x2 Kontingenztafeln werden Beobachtungen zusammengefasst, die einer der vier Kombinationen zweier dichotomer Merkmale zugeordnet werden können. Bei der, in Klammern normativen, Berechnung von Kontingenzindizes spielen die Zellfrequenzen A, B, C, D die Hauptrolle. Das einfachste Maß zur Bestimmung der Kontingenz in einer 2x2 Kontingenztafel besteht in der Differenz zwischen den zeilenweisen Proportionen von Ereignissen in der ersten Spalte. Dieser sogenannte Delta-Koeffizient berechnet sich also als Anteil von Fällen in der Zelle A an allen Fällen in der oberen Zeile, abzüglich des Anteils von Fällen in Zelle C an allen Fällen in der unteren Zeile. Menschen weichen in ihren Kontingenzurteilen häufig von der durch solche Indizes vorgegebenen Norm ab. Wenn eine subjektive Korrelationsschätzung systematisch von einer objektiven Korrelation abweicht, wird das als illusorische Korrelation bezeichnet. Ihre Erforschung ist ein wichtiger Bestandteil des Themenbereichs kognitive Täuschungen, um den es in dem folgenden Abschnitt geht. Abschnitt 4.2 Kognitive Täuschungen. Die Tatsache, dass Menschen in ihren Urteilen meistens systematisch von normativen Modellen abweichen, stand, wie bereits erwähnt, im Mittelpunkt des Heuristics and Biases Forschungsprogramms von Kahneman und Tversky. Nach diesem Ansatz sind dafür vor allem verkürzte Urteilsstrategien verantwortlich, die Menschen bei Urteilen unter Unsicherheit verwenden und die es erlauben, trotz beschränkter Informationsverarbeitungskapazitäten zu relativ guten Urteilen zu kommen, die allerdings auch systematische Verzerrungen aufweisen. In dieser Tradition sind zahllose Abweichungen von einer Norm, denen Menschen in der Urteilsbildung unterliegen, entdeckt worden. Sie werden als kognitive Täuschungen bezeichnet. Der Begriff bezieht sich auf die Parallele zu optischen Täuschungen. Hier wie dort geht es darum, dass es zu einer zuverlässigen Abweichung von der, in Anführungszeichen, Realität kommt. Der Sammelband Cognitive Illusions gibt einen aktuellen Überblick zum Stand der Forschung in diesem Bereich unter einer bereits leicht veränderten Perspektive. Zum einen wird in Frage gestellt, ob Irrationalität bei der vorhandenen Unklarheit von zumindest einigen Urteilsnormen experimentell überhaupt demonstriert werden kann. Zum anderen scheint es, dass viele kognitive Täuschungen und Verstöße gegen logische und statistische Prinzipien durchaus einen funktionellen Wert für die Anpassung des Menschen an die komplexe Umwelt haben können. Abschnitt 4.2.1 Heuristiken und Biases. Nach dem Heuristics and Biases Ansatz verlassen sich Menschen häufig auf Heuristiken, Klammern Daumenregeln, wenn sie unter Unsicherheit urteilen müssen. Drei Heuristiken sind dabei als zentral erachtet und näher erforscht worden. Erstens die Verfügbarkeitsheuristik. Zweitens die Repräsentationsheuristik und drittens die Anker- und Anpassungsheuristik. Verfügbarkeitsheuristik, in Klammern Availability. Diese Heuristik hilft bei der Schätzung von Wahrscheinlichkeiten, indem sie sich an den im Gedächtnis verfügbaren Exemplaren orientiert. Die Leichtigkeit und Schnelligkeit, mit der solche Objekte oder Ereignisse aus dem Gedächtnis abgerufen werden können, bestimmt dann die geschätzte Wahrscheinlichkeit. Sollen wir beispielsweise die Wahrscheinlichkeit bestimmter Todesursachen wie Krankheiten oder Flugzeugabstürze einschätzen, orientieren wir uns unter anderem an den erinnerbaren Fällen. Dies kann zu erheblichen Verzerrungen führen, da zum Beispiel Medienberichte die spektakulären seltenen Ereignisse, in Klammern Abstürze, höher gewichten als die unspektakulären, aber häufigen Alternativereignisse, in Klammern unproblematische Flüge. Repräsentativitätsheuristik, in Klammern Representativeness. Diese Heuristik hilft bei der Frage danach, wie wahrscheinlich es ist, dass ein spezielles Ereignis zu einer allgemeinen Klasse von Ereignissen gehört oder, in anderen Worten, es können Urteile darüber abgegeben werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes Stichprobenereignis aus einer zugrunde liegenden Population oder einem erzeugenden Prozess stammt. Geht es etwa darum, die Zufälligkeit einer Würfelsequenz zu beurteilen, lassen wir uns bei der Beurteilung einer bestimmten Zahlensequenz von unseren Vorstellungen über zufällige Ereignisse leiten. Je stärker die konkrete Zahlenfolge davon abweicht, in Klammern zum Beispiel systematische Folgen oder spezifische Häufungen einzelner Zahlen aufweist, umso eher halten wir die Zufälligkeitshypothese für verletzt. Ob eine Folge von Münzwürfen der Art ZZZ, KKK, Z ist Zahl, K ist Kopf, als Zufallsprozess angesehen wird, oder ob dies eher bei ZKK, ZZK der Fall ist, hilft die Repräsentativitätsheuristik zu beantworten. Die letztgenannte Folge entspricht eher unseren Vorstellungen über einen Zufallsprozess als die erstgenannte. Denn kleine Folgen von, in diesem Fall gleichwahrscheinlichen, Zufallsereignissen sind repräsentativer für den zugrunde liegenden Zufallsprozess als kleine Miniserien derselben Ereignisse. Auch die Beurteilung von Personen nach bestimmten typischen Merkmalen erfolgt auf der Basis ihrer Repräsentativität, in Klammern besser Typikalität für die vermutete Bezugsgruppe. Basisraten werden dabei schlichtweg ignoriert. Die Missachtung von Basisraten, in Klammern Base Rate Neglect, kann sogar bei Personen mit statistischer Ausbildung nachgewiesen werden. In Klammern siehe dazu das Eingangsbeispiel zur Mammographie. Genauso kann die Typikalität von Informationen dazu führen, dass ein Ereignis aus einer Teilmenge einer Grundgesamtheit für wahrscheinlicher eingeschätzt wird als ein Ereignis aus der Grundgesamtheit selbst. In Klammern das Problem der verbundenen Wahrscheinlichkeiten, Conjunction Fallacy. Beispielsweise hielten die Versuchspersonen in einer klassischen Untersuchung von Tversky und Kahneman, Klammer 1983, die verbundenen Ereignisse Linda ist Bankangestellte und ist in der Frauenbewegung aktiv, für wahrscheinlicher als das Einzelereignis Linda ist Bankangestellte, nachdem sie eine Personenbeschreibung von Linda gelesen hatten. Erklärt wurde das damit, dass die verbundenen Ereignisse repräsentativer für die zuvor beschriebene Person Linda sind. Anker und Anpassungsheuristik, in Klammern Anchor and Adjustment. Hier wird angenommen, dass die in einer Situation erhaltenen Hinweise auf eine mögliche Lösung der zu beantwortenden Frage als erste Annäherung verwendet werden. Als Beispiel verwenden Tversky und Kahneman, in Klammern 1974, die Frage nach dem Produkt von 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7 mal 8. Kritisch dabei ist, dass die Schätzung des Endergebnisses bereits nach 3 Sekunden abgegeben werden soll. Was tut man in dieser Situation? Man multipliziert die ersten Terme im Kopf und kommt auf der Basis dieser Anfangsrechnung zu einer Schätzung des Ergebnisses, das weit unterhalb der richtigen Antwort, in Klammern 40.320, liegt. Der Anker der niedrigen Zahlen führt hier zur Unterschätzung. Gibt man die gleiche Aufgabe in leicht veränderter Form, nämlich als 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1, fallen die Schätzungen realistischer aus, da der Anker diesmal größer ist. Kritik an den Untersuchungen. Die Untersuchungen im Rahmen des Heuristics and Biases Programms sind mittlerweile auf breite Kritik gestoßen, die sich überwiegend an der konkreten Umsetzung in empirischen Untersuchungen festmacht. So verletzen mehrere Studien im Alltag etablierte Normen der kooperativen Kommunikation, in Klammern Konversationsnormen, indem den Teilnehmern Informationen zur Verfügung gestellt werden, die für die normativ korrekte Lösung irrelevant sind. Da die Teilnehmer aber keinen Anlass zu der Annahme haben, dass sie manche Informationen des Versuchsleiters ignorieren sollen, benutzen sie zum Beispiel die individualisierende Information in der Beurteilung bedingter Wahrscheinlichkeiten, zum Beispiel in den Studien zum Base Rate Neglect und zur Conjunction Fallacy. Auch lassen sich einige Untersuchungen nur mit einer sehr begrenzten Stimulusauswahl replizieren. Letztlich lassen sich die verschiedenen Heuristiken auch aufgrund ihrer meist tautologischen Begründungsstruktur kritisieren. So erklärt die Verfügbarkeitsheuristik, dass wir aufgrund der differenziellen Verfügbarkeit von im Gedächtnis gespeicherten Exemplaren die relative Häufigkeit der leichter verfügbaren Exemplare überschätzen. Dieses ist jedoch eigentlich eher eine Beschreibung und keine Erklärung des Phänomens. Abschnitt 4.2.2 Illusorische Korrelationen. Wie schon gesagt, steht die Entstehung von illusorischen Korrelationen im Mittelpunkt der Untersuchung von menschlichen Kontingenzurteilen. Wie generell für die Untersuchung von kognitiven Täuschungen, so verspricht man sich auch hier von der Analyse systematischer Abweichungen von objektiven Korrelationen einen Aufschluss über die Prozesse, die Kontingenzurteilen zugrunde liegen. Folgende Varianten von illusorischen Korrelationen werden in der Literatur hauptsächlich unterschieden. Sie beziehen sich auf Urteile über Häufigkeiten, die in Bezug auf 2x2 Kontingenztafeln vorgegeben wurden. In Klammern siehe dazu Tabelle 4.1 im gedruckten Buch. Fokussierung auf die Zelle A. Einer dieser Prozesse, die zur verzerrten Wahrnehmung von Kontingenzen beitragen, besteht in dem privilegierten Status von Beobachtungen, die alleine in die Zelle A fallen. Oft wird sogar aus dem einmaligen Zusammentreffen von zwei Ereignissen ein Zusammenhang erschlossen. Ein Beispiel dafür ist ein Wahrsager, der korrekt einen harten Winter vorhergesagt hat. Wie oft er zuvor einen harten Winter vorhergesagt hat, ohne dass er eingetroffen ist, wird er meistens nicht mehr beachtet und ihm tatsächlich eine Fähigkeit zur Wetterprognose unterstellt. Dieser Effekt hat unter anderem etwas damit zu tun, dass die Präsenz eines Merkmals wesentlich einprägsamer ist, als die Abwesenheit desselben Merkmals, die häufig einfach gar nicht enkodiert wird. Dieser Effekt wird auch als Feature-Positive-Effekt bezeichnet und geht auf die Vorteile positiver gegenüber negativer Information in der Wahrnehmung der Umwelt zurück. Fokussierung auf die Diagonale A-D. Eine weitere bedeutsame Ursache verzerrter Kontingenzurteile geht auf vorherige Erwartungen zurück. Sofern eine Person, etwa aufgrund von Vorwissen, erwartet, dass zwei Merkmale miteinander zusammenhängen, so wird diese Person bestätigenden Beobachtungen, in Klammern Zellen A und D, mehr Gewicht zumessen als widersprechenden Beobachtungen, in Klammern Zellen B und C. Beispielsweise konnten Chapman und Chapman 1967 in einer klassischen Studie zeigen, dass sowohl Laien als auch erfahrene Psychotherapeuten eine Kontingenz zwischen der sexuellen Orientierung von Klienten und ihren Antworten im Rorschach-Test, in Klammern ein bekanntes Diagnoseverfahren, bei dem spontane Assoziationen zu Tintenklecksen wiedergegeben werden sollen, wahrnahmen, selbst wenn die wahre Kontingenz innerhalb des Stimulusmaterials null war oder gar den Erwartungen der Teilnehmer entgegenliefen. Der Befund erwies sich als extrem stabil. So änderte sich das Ergebnismuster selbst dann nicht, wenn die Teilnehmer hoch motiviert waren oder eine bedeutsame finanzielle Entlohnung bei normativ korrekter Beantwortung erhalten hätten. Fokussierung auf die Zelle D. Ein besonders bedeutsamer Fall illusorischer Korrelationen wurde erstmals von Hamilton und Gifford, in Klammer 1976, berichtet, die sogenannte Distinctiveness-Based illusorische Korrelation. Die Autoren präsentierten ihren Teilnehmern eine Reihe von einfachen Verhaltensbeschreibungen, die sich auf positives oder negatives Verhalten einer Person aus einer größeren Gruppe oder aus einer kleineren Gruppe bezogen. In ihrer ersten Untersuchung entfielen dabei 18 positive sowie 8 negative Verhaltensweisen auf die größere Gruppe und 9 positive sowie 4 negative auf die kleinere Gruppe. Obwohl das Verhältnis von positiven zu negativen Verhaltensweisen in beiden Gruppen gleich war, das heißt 18 Achtel ist gleich 9 Viertel, und somit eine Nullkorrelation zwischen Gruppenmitgliedschaft und Verhalten bestand, beurteilten die Teilnehmer die größere Gruppe wesentlich positiver als die kleinere Gruppe. Obwohl die Teilnehmer korrekterweise angaben, dass beide Gruppen mehr positives als negatives Verhalten gezeigt hatten, erinnerten sie relativ mehr positives Verhalten für die größere Gruppe als für die kleinere Gruppe. Hamilton und Gifford, Klammer 1976, zufolge lässt sich dieser Effekt auf die erhöhte Salienz der distinkten negativen Verhaltensweisen der kleineren Gruppe zurückführen. Häufigkeitsbedingte illusorische Korrelationen. Eine alternative Erklärung illusorischer Korrelationen bei schiefen Kontingenztafeln wurde von Fiedler, in Klammer 1991, vorgeschlagen. Demzufolge unterliegen Häufigkeitsschätzungen stets einem Regressionseffekt. Das heißt, große Häufigkeiten werden unterschätzt und kleine Häufigkeiten werden überschätzt. Wendet man dieses Prinzip auf das von Hamilton und Gifford, in Klammer 1976, verwendete Material an, so ist vor allem für das positive Verhalten der größeren Gruppe mit einer Unterschätzung und für das negative Verhalten der kleineren Gruppe mit einer Überschätzung der wahren Häufigkeit zu rechnen. Da sich zudem die größere absolute Differenz zwischen der Häufigkeit positiven bzw. negativen Verhaltens innerhalb der größeren Gruppe wie ein Puffer gegen den Regressionseffekt auswirkt, wird das subjektiv wahrgenommene Verhältnis positiven zu negativen Verhaltens innerhalb der größeren Gruppe weniger stark verzerrt als innerhalb der kleineren Gruppe. Pseudokontingenzen. Wenn in einem Supermarkt die meisten Preise hoch sind und die meisten Waren gute Qualität haben, besagt das noch nichts über den Zusammenhang von Preis und Qualität. Es kann sein, dass die wenigen billigen Artikel gleich gute oder sogar bessere Qualität haben als die vielen teuren Artikel. Entsprechende Experimente zeigen allerdings, dass Personen in so einem Fall trotzdem einen positiven Zusammenhang zwischen Preis und Qualität wahrnehmen. Dieses Phänomen wurde von Fiedler und Freitag, in Klammern 2004, als Pseudokontingenz bezeichnet. Sie nehmen an, dass Personen dabei statt wirklich die Kontingenz von zwei Merkmalen X und Y zu erfassen, einfach die beiden Einzelverteilungen der X- und Y-Werte vergleichen. Sind dann in einem bestimmten Realitätsbereich die meisten X-Werte hoch und die meisten Y-Werte ebenfalls hoch, wird darauf geschlossen, dass X und Y positiv korrelieren. Wenn indessen meist hohe X-Werte mit meist niedrigen Y-Werten auftreten, dann wird auf eine negative Korrelation geschlossen. Dieser Schluss wurde Pseudokontingenz genannt, weil er einem Kategorienfehler entspringt. Die vorhandenen Daten sagen über eine Kontingenz gar nichts aus. Abschnitt 4.2.3. Weitere kognitive Täuschungen. Die Die Beispiele des Heuristics and Biases Programms und der illusorischen Korrelationen reflektieren die gesamte Bandbreite der Diskussion um die Prozesse, die kognitiven Täuschungen zugrunde liegen. Von der Anwendung einfacher Heuristiken bis zur Analyse zentraler Charakteristiken der menschlichen Urteilsbildung, wie beispielsweise dem Regressionseffekt. Der Übersichtsband von Pohl, in Klammern 2004, berichtet über 21 solcher Täuschungen, die dort allerdings danach unterschieden werden, ob es sich um Täuschungen des Denkens, des Urteilens oder des Gedächtnisses handelt. In diesem Abschnitt wollen wir die, neben den bereits genannten, aus unserer Sicht für Urteile bedeutendsten kurz vorstellen. Validity Effect. Mit diesem Effekt wird die Beobachtung bezeichnet, dass Menschen eine Aussage in der Regel für gültiger bzw. für eher als wahr beurteilen, wenn sie ihnen zum wiederholten Mal präsentiert wird, als wenn sie sie zum ersten Mal hören. Mere Exposure Effect. Die wiederholte bloße Darbietung von bis dahin unbekannten Objekten führt dazu, dass sie zunehmend positiver beurteilt werden. Dieser Effekt konnte für die unterschiedlichsten Urteilsobjekte nachgewiesen werden und zumindest teilweise sogar für die wiederholte subliminale Darbietung von Objekten. Overconfidence. Menschen neigen generell dazu, die Genauigkeit ihrer Urteile zu überschätzen. Gut demonstriert werden kann das beispielsweise an Vorhersagen von Fußballergebnissen. Dort zeigt sich regelmäßig, dass das Vertrauen von Personen in ihre eigene Vorhersagefähigkeit die tatsächliche Vorhersagegenauigkeit übertrifft. Hindsight Bias. Menschen überschätzen nach dem Eintreffen eines Ereignisses die Genauigkeit ihrer ursprünglichen prädiktiven Urteile bezüglich des Eintreffens dieses Ereignisses. Beispielsweise nähert sich die Erinnerung an die eigene Wahlprognose dem tatsächlichen Ergebnis an. Abschnitt 4.3 Modi der Urteilsbildung. Hatten die Arbeiten zum Heuristics and Biases Programm sich vor allem auf ein Bild des menschlichen Urteilers als kognitiver Geizkragen bezogen, der bestrebt ist, kognitive Ressourcen einzusparen, so hat sich dieses Bild inzwischen geändert. Das hat unter anderem damit zu tun, dass es ebenfalls überzeugende empirische Evidenz für theoretische Ansätze gibt, nach denen Menschen in ihren Urteilen viele Informationen nach statistischen Prinzipien verarbeiten. Ein Beispiel dafür ist die Information Integration Theory von Anderson, in Klammer 1981. Sie nimmt unter anderem an, dass Menschen bei der Bildung einer Einstellung gegenüber einer Person alle relevanten Attribute bewerten und gewichten. Die resultierende Einstellung entspricht dann dem Prinzip der gewichteten Durchschnittsbildung, in Klammern Averaging. Der Widerspruch zwischen diesen Perspektiven wurde inzwischen so gelöst, als dass der Urteiler nun als ein vollständig engagierter Denker gesehen wird, der viele kognitive Strategien zur Verfügung hat und aufgrund von Zielen, Motiven, Bedürfnissen und kognitiven Ressourcen zwischen ihnen wählt. Der motivierte Taktiker. Je nachdem kann er Informationen auf eine tiefere, systematische Art und Weise verarbeiten oder auf eine oberflächlichere, heuristische. Seinen Ausdruck findet dieser Perspektivenwandel unter anderem in einer Reihe von sogenannten Zwei-Prozess-Modellen. Abschnitt 4.3.1 Automatizität versus Kontrolle. Automatische Prozesse verlaufen unbewusst, nicht beabsichtigt, unkontrollierbar und verlangen nur wenig Aufmerksamkeit. Kontrollierte Prozesse hingegen werden bewusst und mit Absicht ausgeführt, können kontrolliert und überwacht werden und brauchen ein beachtliches Maß an Anstrengung. Zu Beginn wurde strikt zwischen automatischen und kontrollierten Prozessen unterschieden. An dieser Trennung gab es aber Kritik, da eine genaue Einteilung schwierig ist. Nach Bark gibt es zentrale Merkmale, von denen der Grad der Automatisierung kognitiver Prozesse abhängt. Automatische Prozesse lassen sich danach als unbewusst, unintendiert, unkontrolliert und effizient beschreiben. Dabei ist jedoch zu beachten, dass nicht alle automatischen Prozesse notwendigerweise diese Merkmale im selben Umfang aufweisen. Abschnitt 4.3.2 Heuristische versus systematische Urteilsbildung. Eines der elaboriertesten Modelle zur Urteilsbildung unter der Zwei-Prozess-Perspektive wurde von Chaiken und Egli im Bereich der Persuasion, das ist die Beeinflussung von Einstellungen durch Kommunikation, entwickelt und soll nun genauer betrachtet werden. Einen zentralen Raum nimmt in dieser Theorie die Unterscheidung zwischen heuristischer und systematischer Informationsverarbeitung ein. Diese Theorie wird dementsprechend als Heuristic Systematic Model in Klammern HSM bezeichnet. Definition: Unter systematischer Informationsverarbeitung wird eine umfassende analytische Orientierung verstanden, bei der Menschen alle zur Verfügung stehenden Informationen auf ihre Relevanz überprüfen und mithilfe von komplexen Entscheidungsregeln in ihr Urteil integrieren. Bei der heuristischen Informationsverarbeitung handelt es sich um einen stärker begrenzten Urteilsmodus, der weniger kognitive Anstrengung und Kapazität benötigt. Definition Ende. Die systematische Informationsverarbeitung kann in ihrer Ausprägung variieren. Sie ist datengeleitet, in Klammern bottom-up, und sie benötigt einiges an kognitiver Kapazität. Deshalb setzt sie entsprechende Motivationen und Fähigkeiten voraus. Menschen, die heuristisch urteilen, konzentrieren sich auf diejenigen verfügbaren Informationen, die es ihnen erlauben, einfache Entscheidungsregeln, Schemata oder kognitive Heuristiken für das Urteil zu benutzen. Dieser Modus ist stärker theoriegeleitet, in Klammern top-down. Er benötigt lediglich minimale Mengen an Daten und Analyse und kann, im Unterschied zur systematischen Verarbeitung, automatisch im Sinne von Bark, in Klammern 1994, ablaufen. Siehe dazu Tabelle 4.2 im gedruckten Buch, die zusammengefasst die wichtigsten Kennzeichen der beiden Modi der Informationsverarbeitung enthält. Das Heuristic Systematic Model, in Klammern HSM, wurde im Bereich der Persuasion entwickelt, wobei zum Teil angenommen werden konnte, dass die Individuen grundsätzlich daran interessiert sind, valide Einstellungen zu bilden, also solche, die der tatsächlichen Informationslage entsprechen. Eine wichtige Annahme des Modells ist es daher, dass sowohl die systematische als auch die heuristische Informationsverarbeitung auftreten, um diesem Ziel zu dienen. Chaiken, Lieberman und Eagley, in Klammern 1989, leiten aus den Annahmen des HSM zahlreiche empirisch überprüfbare Vorhersagen über das Wirken der beiden Urteilsmodi und deren jeweiliger Begünstigung unter besonderen Bedingungen, wie zum Beispiel dem Ausmaß der Involviertheit in ein Problem, ab. Beispielsweise konnte Chaiken 1980 nachweisen, dass Personen, die stark in ein Problem involviert sind, sich eher vom Inhalt einer Botschaft nach den Merkmalen Menge, Verständlichkeit und Validität der Argumentation überzeugen lassen, also systematisch verarbeiten. Anders verfahren Personen, die keinen starken Bezug zum Thema haben. Diese lassen sich eher von der Glaubwürdigkeit oder der Sympathie des Kommunikators überzeugen. Sie urteilen also mit Hilfe von einfachen Urteilsregeln, in Klammern zum Beispiel glaubwürdige Personen haben Recht. Ähnliche Unterscheidungen zwischen zwei Urteilsmodi bei sozialen Urteilen, wie sie im HSM vorgenommen werden, lassen sich in zahlreichen anderen Theorien finden. Etwas breiter angelegt unterscheidet beispielsweise Sloman, in Klammern 1996, zwischen einem assoziativen und einem regelbasierten System. Darunter versteht er zum einen die parallele Informationsverarbeitung, die entlang sich verbreitender assoziativer Verbindungen operiert, und zum anderen die sequentielle Manipulation von internalen Repräsentationen. In dem zurzeit populärsten Ansatz mit dem breitesten Geltungsanspruch, die Theorie bezieht sich auf das Gesamtsozialen Verhaltens, unterscheiden Strack und Deutsch, in Klammern 2004, in vergleichbarer Weise zwischen einem impulsiven und einem reflektiven System, in Klammern Reflective Impulsive Model. Dieser Ansatz lässt sich auch zu neueren Ansätzen der menschlichen Intuition in Beziehung setzen. Abschnitt 4.3.3 Intuition. In der Literatur zum menschlichen Urteilen und Entscheiden dominierte lange Zeit eine Sichtweise, wonach Intuition gleichgesetzt wird mit dem Verwenden von Heuristiken. Umstritten ist jedoch, ob bzw. wann Menschen unter Bedingungen intuitiven Urteils, beispielsweise unter Zeitdruck, tatsächlich auf solche Heuristiken zurückgreifen. Das scheint vor allem eher dann nicht der Fall zu sein, wenn Menschen über Vorerfahrung mit den Entscheidungsalternativen verfügen, wie beispielsweise meistens bei Expertenurteilen. Dann kommt unter Umständen eine noch grundlegendere Vorstellung der Intuition ins Spiel, die im Unterschied zur heuristischen Sichtweise als Lernperspektive bezeichnet wird. Aus der Lernperspektive wird Intuition als ein Denkprozess definiert, dessen Input hauptsächlich aus implizitem Wissen besteht. das durch verschiedene Mechanismen assoziativen Lernens im Langzeitgedächtnis abgespeichert wurde. Die Verarbeitung dieses Wissens erfolgt automatisch und ohne bewusste Steuerung. In der Regel bildet es das Gesamt an Erfahrungen akkurat ab. Es äußert sich schließlich in einem spontanen Gefühl, in Klammern beispielsweise auf der Dimension angenehm, unangenehm oder häufig selten, das als eine Basis für intuitive Urteile und Entscheidungen dienen kann. Studienbox: Automatischer Wissenserwerb und intuitive Urteile. In einem Experiment von Beech et al. In Klammern 2001 verfolgten die Versuchspersonen auf einem Laufband im Fernsehen Berichte über die wiederholten Gewinne verschiedener Aktienoptionen. Ihre vermeintliche Hauptaufgabe bestand darin, auf die Werbesendungen zu achten, die im Hintergrund des Bildschirms zu sehen waren. Die Aktien, über die Informationen auf dem Laufband zu lesen waren, unterschieden sich in der Summe ihrer Gewinne. Wenn die Versuchspersonen anschließend gebeten wurden, ihr explizites Wissen über die Aktiengewinne zu berichten, konnten sie nicht zwischen den Aktien unterscheiden. Wurde ihnen jedoch eine spontane Bewertung abverlangt, entsprachen ihre Urteile ziemlich genau den tatsächlichen Gewinnsummen. Sie bewerteten die Aktien mit höheren Gewinnsummen intuitiv deutlich positiver als die mit niedrigeren Summen. Studienbox Ende. Abschnitt: Ein Ein-Prozess-Modell. Obwohl in der Literatur zur Urteilsbildung bzw. sozialen Urteilsbildung inzwischen zahlreiche Zwei-Prozess-Modelle zu finden sind, sich die Unterscheidung von zwei unterschiedlichen Prozessen auch leicht im eigenen Erleben wiederfinden lässt und damit eine hohe Plausibilität besitzt, teilen nicht alle Forscher die Notwendigkeit dieser Unterscheidung. So geht beispielsweise das Unimodel von Kruglansky davon aus, dass sich die Urteilsbildung in einem einzigen Prozess abbilden lässt. Dieses Modell nimmt an, dass Urteilsprozesse grundsätzlich regelbasiert sind, wobei die Regeln als Wenn-Dann-Zusammenhänge begriffen werden können. Urteile beruhen dann auf der Evidenz bzw. der Relevanz von Informationen für eine solche Schlussfolgerung. Insofern stellen heuristische Hinweisreize und inhaltliche Argumente in den Arbeiten zur Persuasion einfach nur unterschiedliche Klassen von Informationen dar, die aber auf dieselbe Art und Weise bewertet und verarbeitet werden. Motivation beeinflusst nach diesem Modell das Ausmaß, in dem die vorliegende Evidenz für eine Schlussfolgerung abgearbeitet wird. Entsprechend konnte beispielsweise innerhalb eines typischen Persuasionsparadigmas zum HSM gezeigt werden, dass inhaltliche Argumente bei niedriger Motivation einen stärkeren Einfluss auf die Urteilsbildung haben als heuristische Hinweisreize, wenn die Argumente vor den Hinweisreizen präsentiert werden. Typischerweise erfolgte die Reihenfolge der Darbietung in bisherigen Untersuchungen genau umgekehrt. Bisher finden die Annahmen des Unimodels trotz einiger vorliegender Evidenz noch vergleichbar wenig Niederschlag in Arbeiten zur sozialen Urteilsbildung. Im Prinzip ist damit aber die Diskussion um die Anzahl der qualitativ zu unterscheidenden Urteilsprozesse neu eröffnet. Zudem gibt es auch eine Reihe von weiteren Ansätzen, die die Spezifikation eines einzelnen Urteilsprozesses für hinreichend zur Beschreibung menschlicher Urteilsbildung halten.